Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle, den ich vielleicht nicht morgen gewünscht habe am Eingang. Ja, dieser Vers, der wurde für mich irgendwie wichtig diese Woche. Und den Vers kennen wahrscheinlich die wenigen. Hier steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Also man kennt viel mehr in diesem Zusammenhang, mehr diese Verse, sorge dich um nichts oder mach dir keine Sorgen um morgen. Schau dir die Lilien an, schau dir die Vögel an, trachte nach dem Reich Gottes. Aber diesen Vers irgendwie habe ich immer überlesen, aber er steht in diesem Zusammenhang. Und er soll uns heute ein bisschen begleiten und beschäftigen. Im Zusammenhang, wie ich schon gesagt habe, geht es um die Sorgen. Ich glaube, ihr müsst heute schalten, aber noch nicht. Warte, ich sag dir wann. Es geht um die Sorgen. Und wenn ich den Vers 22, 25 lese in diesem Kapitel, steht hier zum Beispiel sowas, und das wird euch bekannt kommen. Betrachtet die Raben. Die sehen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben weder Vorratskammer noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr wert seid aber ihr als die Vögel? Und dann Vers zum Beispiel 25. Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um einen Augenblick verlängern? Dann schwenken wir Vers zu 22, dort steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ich glaube, diese Verse sind sehr, sehr bekannt. Jesus sagt hier, wenn ihr schon nicht um das Morgige euch sorgen könnt, dann, oder wenn ihr mit den heutigen Plagen nicht wirklich klarkommt, dann gib mir das Morgige doch auch ab. Das mache ich für dich. Man kann sich fragen, was hat Jesus hier wirklich gemeint? Also wenn wir ehrlich über die Verse ein bisschen nachdenken. Denn sie führen manchmal so ein bisschen in so ein Dilemma. Ohne dass ich vielleicht irgendeine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, kann ich sagen, dass Jesus hier ganz einfach meint, mach dir keine Sorgen. Das ist gar nicht so kompliziert. Und auch wenn das gar nicht kompliziert erscheint, sei doch ehrlich, das erscheint ein bisschen unlogisch, oder? Mach dir keine Sorgen. Vielleicht sogar unverantwortlich. Das könnte auch sein. Wie kann ich mir keine Sorgen um morgen machen? Ich muss mir doch Sorgen um meine Familie machen oder um meine Arbeit oder um meine Gesundheit. Das gehört doch dazu. Was heißt, ich muss mir keine Sorgen machen? Jesus sagt in diesem Text mit eigenen Worten, sorge dich nicht um die materiellen Dinge wie Kleidung, Essen, aber auch um sowas wie Gesundheit. Mach dir da keine Sorgen. Und ich glaube, in dieser Sache müssen wir als Christen, ohne dass wir jetzt mehr ins Detail gehen, erstmal sagen, wir müssen jeden Tag eine kleine Entscheidung treffen. Nämlich, wer ist der Herr in meinem Leben? Bin ich es und meine Sorgen? Oder ist das der Herr Jesus, der meinen Tag bestimmt? Mein logischer Verstand sagt, du musst dir Sorgen machen, ganz einfach. Jesus sagt, nein, mach dir keine Sorgen. Und das ist die Entscheidung des Lebens, jeden Tag. Denn würde Jesus kommen, um logische Dinge immer zu sagen, dann könnte er im Himmel bleiben. Jesus kam nicht, um uns logische Dinge immer zu sagen, sondern Jesus kam, um uns die Wahrheit zu sagen. Und das ist ein Unterschied. Seine Wahrheit kann logisch sein, aber oft ist das gar nicht logisch. Oft sagt die Welt total was anderes. Aber Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit, die kommt durch die Offenbarung. Besser gesagt, die kommt durch das Wort Gottes. Nicht durch logisches Denken immer. Und deswegen, wenn wir in die Wahrheit kommen wollen oder leben wollen, brauchen wir das Wort Gottes. Es genügt nicht, einfach logisch zu denken. Erinnere dich, wie du zum Glauben gekommen bist. War das logisches Denken? Hast du dich hingesetzt und gesagt, ja, eigentlich ist klar. Also, Jesus ist das Richtige. Nein, eigentlich gar nicht. Sondern irgendwann hast du die Bibel wahrscheinlich aufgeschlagen oder jemand hat dir gesagt und plötzlich hat es Klick gemacht. Und davor hast du das nie so gesehen. Und Jesus sagt, lass alles hinter dir, alles. Und nimm mich als den wichtigsten, sozusagen, Fokus deines Lebens. Die Welt sagt was anderes. Die Welt sagt, greif dir alles, was du jetzt hast, du hast wenig Zeit. Und das ist logisch. Aber Jesus sagt, aber das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Und da beginnen Unterschiede. William Bush hat mal gesagt, ich lese das vor, ich stehe vor einer prinzipiellen Entscheidung. Ist mein Verstand maßgebend oder das Wort Gottes? Und ich habe mich eines Tages entschlossen, meinen Verstand unter das Wort Gottes zu stellen. Und das gilt auch für meine Sorgen. Du sagst vielleicht, ich muss mich sorgen. Jesus sagt, nein, du musst dich nicht sorgen. Ich glaube, ein Grund, warum es so schwer uns oft fällt, wahrscheinlich, weil wir diese Verse so verstehen. Jesus sagt, kümmere dich um nichts. Kümmere dich nicht um Essen. Kümmere dich nicht um deine Gesundheit. Das mache ich. Und das führt in ein Dilemma und in eine Unwahrheit. Das wäre unrealistisch und ziemlich blauäugig von Jesus. Denn ich sehe, wie das so ist. Ich komme nach Hause nach der Arbeit und sage meiner Frau, haben wir was zu essen? Und meine Frau sagt, ich weiß nicht, ich habe heute gelesen, ich muss mir keine Sorgen machen um das Essen. Aber irgendwie fühlt sich der Kühlschrank noch nicht und die Nudeln kochen sich nicht auf. Ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich die Verse irgendwie falsch, aber hier steht, ich muss mich doch nicht umsorgen, das passiert einfach. Fahr mal zu McDonald's, ich muss die Verse erstmal studieren. Das wäre, kümmere dich um nichts. Und ihr merkt, das ist völliger Blödsinn. Jesus sagt hier nicht, dass wir uns nicht um den Alltag kümmern sollen. Wir sollen sogar gute Verwalter sein. Und gute Verwalter bedeutet, wir sollen in die Zukunft schauen und in die Zukunft investieren irgendwie. Was Kleidung angeht, Jesus sagt sogar ein Beispiel, sagt, einer kommt in die Hochzeit und er ist falsch gekleidet und er wird da rausgeschmissen. Jesus ist das wichtig, all das drumherum, denn er weiß, das gehört zum Leben, das ist normal. Nein, hier steht, wir sollen nicht um das Morgige sorgen. Wir sollen Sorgen nicht verwechseln mit Fürsorge und Vorsorge. Wenn es in Vers 30 heißt, bitte schalten, Jürgen. Wenn es in Vers 30 heißt, nach solchen allen trachten die Heiden, dann liegt hier sicherlich der Schwerpunkt auf dem Wort trachten. Dieses Wort kann man so übersetzen, streben und sich komplett ausrichten auf einen Punkt. Und das soll dein Fokus sein im Leben. Das ist dein Sinn, kann man vielleicht so sagen. Du richtest dich vollkommen aus danach. Und alles andere ist für dich überhaupt nicht wichtig. Dies besitzt vielleicht die Priorität oder eine hohe Priorität bei vielen. Und wenn Jesus sagt in Vers 31, Jürgen, weiterschalten, trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann sagt Jesus, weißt du was, es gibt viele wichtige Dinge, aber dein ganzer Fokus, nach dem du dich ausrichten sollst, alles, was wirklich Ewigkeitswert hat, das ist das Reich Gottes. Und da ist Jesus überhaupt nicht unrealistisch, sondern er sagt, was das Wichtigste ist, aber er sagt auch, mach dir keine Sorgen, denn sie bringen nichts. Du kannst dich vorsorgen, fürsorgen, aber Sorge, du kannst dich sorgen, ob du in 10 Jahren einen Herzinfarkt hast, aber was kannst du machen? Du kannst dich ernähren, du kannst Sport machen, das sind wichtige Dinge. Aber letztendlich, wer sagt dir, dass das alles hilft? Somit, das entscheidet ja Jesus, wie viele Jahre du da bist. Natürlich sollst du vernünftiger Verwalter sein. Aber Sorgen bringen oft nichts. Denn du kannst sie nicht ändern manchmal. Aber du sitzt und du überlegst. Aber manchmal bringt das nichts. Und Jesus meint damit einfach, überlass das Ergebnis, überlass es einfach mir. Kümmere dich um das alles, aber überlass dieses Ergebnis mir. Natürlich müssen wir vorsorgen und fürsorgen. Vers 29, aber hier steht, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Wieder so ein sehr, sehr starkes Wort, seid nicht in Unruhe. Sorge bedeutet in Unruhe sein. Und falsche Sorge erzeugt immer Unruhe und Unruhe erzeugt immer Angst. Deswegen geht dieser Vers nachhinein weiter, oder nicht dieser Vers, sondern später, und er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Dann musst du diesen Vers musst du immer in diesem Zusammenhang lesen, mit der Unruhe. Es gibt falsche Sorgen, die uns in so eine Unruhe treiben, dass wir uns so weit sorgen, dass, ja, Jesus sagt, es bringt dir gar nichts, darüber nachzudenken. Du kannst vieles tun, aber das kannst du nicht machen. Das Ergebnis musst du mir überlassen. Darum müssen wir das Wort Gottes aufschlagen und Jesus Glauben schenken, dass er vieles übernehmen wird, dass er das Ergebnis bringen wird. Deine Gesundheit, deinem Essen, deiner Familie, dass er das übernehmen wird. Ich sorge mich ehrlich gesagt so oft und manchmal gebe ich meine Sorgen auch Jesus ab und werde immer noch oder bin immer noch unruhig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du liegst im Bett, du hast alles abgegeben, du hast alles gebetet 10-mal, aber irgendwie hast du es immer noch und irgendwie brodelt es immer noch. Und irgendwie wirst du nicht ruhig, du liegst im Bett, eigentlich ist das eine Woche später und du kannst jetzt sowieso nicht machen, aber du machst dir Gedanken und Sorgen und das bringt nichts. Und es geht nicht weg. Und dann liegst du wach und die Sorge wird so groß, wobei das Problem vielleicht gar nicht so groß ist. Und manchmal zersorgen wir uns so, dass dieser Prozess wirklich größer wird als die Sorge. Und dann habe ich mir überlegt, wie sollen wir mit dieser Sorge oder mit dieser Angst, die zum Beispiel jetzt bei dir ist einfach, wie sollst du damit umgehen? Was sagt uns die Bibel einfach dazu? Und zum Beispiel Punkt 1 ist, predige dir selbst. Interessanter Gedanke. Etwas, was geholfen hat mit der Sorge dem König David. Das hat er öfters praktiziert. Und wenn ich Angst habe, habe ich mir gedacht, das mache ich auch. Und das hat mir öfters geholfen. David sagt in Psalm 42, 5, was betrübst du dich, meine Seele? Nein, das sagt er nicht zu Gott, das sagt er zu sich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, dass er mir hilft mit seiner Angesicht. Er setzt sich hin, er sucht Ruhe und sagt, was ist los mit dir? Hast du vergessen, was Gott alles gesagt hat? Jetzt sei mal ruhig. Jetzt erinnere dich doch an alles, was du so erlebt hast. Was ist denn los? Komm zu dir. Predige zu dich selbst. Und dann sagt er im Psalm 116, 7, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Er spricht immer noch nicht mit Gott dabei. Er spricht mit sich selber. Und dann sagt er, und dann sehen wir in 1. Samuel 30, 6, und David war sehr geängstet, so eine alte Übersetzung hier, denn das Volk wollte ihn steinigen, denn das ganze Volkes Seele war unwillig, ein jeglicher um seine Söhne und Töchter willen. Also schon richtige Probleme gab's da. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich selber. Aber nicht einfach durch positive, einfache Gedanken um irgendwas, sondern da hatte der Herr schon eine Riesenrolle gespielt. Wenn Sorgen und Unruhe zu dir kommen, dann reden sie. Und das machen sie durch dein Unterbewusstsein. Entschuldigung. Ich bin passiv, ich liege im Bett, lasse das Unterbewusstsein zu mir reden und werde unruhig. Und das wächst zu einem Berg einfach. Und dann müssen wir den Spieß umdrehen, wie David, und das Wort Gottes in die Hand nehmen, wie ein Schwert, und das Wort Gottes zu uns reden lassen und sagen, hat Gott nicht versprochen, dass er dich liebt und dass du sein Kind bist? Und dass er niemals seine Kinder so einfach mal alleine lassen wird mit ihren Sorgen? Du weißt doch, dass diese Sorge Gott kennt. Doch überlass ihm das doch. Und werde ruhig. Und das tue ich oft, das versuche ich oft. Ich sage zu mir, was ist los mit dir? Du bist so aufgelöst. Wieso hast du Angst davor? Werde wieder ruhig. Gott weiß um den morgigen Tag und er weiß, wie das ausgehen wird. Tu dein Bestes, gib alles, aber sei ruhig. Er macht das schon. Wir sehen, wie wunderbar das klappt. Und weil die Vergesslichkeit die Konsequenz der Sünde ist, vergessen wir oft, was Gott uns verheißen hat. Und wir müssen das wie David immer wieder in Erinnerung holen. Aus diesem Grund müssen auch wir uns einander ermutigen. Und das ist der zweite Punkt. Hier steht, predige zu dir selbst, sondern ermutige auch die anderen. Einer der Gründe, warum wir Sonntag hier uns treffen, ist, wir wollen uns ermutigen. Wir kommen nicht hierhin, um was Neues zu hören. Es gibt nichts Neues. Das ist so. Aber wir kommen hin, um einander zu ermutigen. Vielleicht einander zu hören. Vielleicht etwas zu sagen, was dich bedrückt. Und wir lesen in Hebräer 3, 12 bis 13. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Und dann kommt es, damit ihr nicht verhärtet im Betrug der Sünde. Wisst ihr, was geschieht, wenn wir uns nicht ermutigen? Es kann passieren, dass unser Herz hart wird. Und wenn Unglaube und Angst unser Leben bestimmen, dann verhärtet unser Herz. Wenn nichts anderes da ist, nur Angst und Unruhe, dann wirst du hart. Und Gott sagt, du brauchst Ermutigung. Ihr braucht einander. Ihr seid wie eine Familie, ihr braucht einander. Ihr könnt nicht ohne. Deswegen, wenn mir manchmal Geschwister sagen, brauche ich überhaupt eine Gemeinde? Ich glaube einfach für mich selber. Dann sage ich, ja, du brauchst diese Familie. Du brauchst Ermutigung. Du brauchst das Wort Gottes. Und manchmal kommst du nicht dazu, weil du eingeschränkt bist in deinen Sorgen und du siehst den Ausgang vielleicht gar nicht. Und der ist so einfach. Aber einer muss kommen vielleicht und dir dieses Wort sagen. Du wusstest doch damals gar nicht, wie du aus der Sünde rauskommst. Und Jesus sagt, oder das Wort Gottes sagt in Römer, denn der Glaube kommt aus was? Aus der Predigt, aus dem Wort. Aus dem Wort Gottes kommt es. Dass einer dir das sagt. Da ist der Ausgang, weil du es selber vielleicht gar nicht siehst. Und das tut mir bei den Christen so leid, dass sie oft sich daran drehen und gar nicht sich ermutigen. Anstatt, dass sie sich ermutigen, kommen sie gegenseitig und entmutigen sich. Oder reden hinter dem Rücken vielleicht, weiß ich nicht. Komm doch dahin und ermutige die Person. Und dann habe ich gehört, ich habe mir so eine Statistik mal angeschaut. Statistiken sind immer nie super und nie hundertprozentig. Man sagt ja, die beste Statistik ist die, die du selber gefälscht hast. Aber man sagt, im deutschen Raum ist es leider so, dass wir Deutsche sehr wenig mit Ermutigung zu tun haben. Auf Arbeit, da wo wir sind, das ist wirklich eine Mangelware. Wir ermutigen uns so wenig. Wir sagen so wenig, hast du gut gemacht, super. Nein, wir sagen vielmehr, das kannst du besser. Boah, super Ermutigung. Das höre ich so oft auf der Arbeit, wenn man einer kommt und sagt, hey, ich habe das und das gemacht, dann sagt man, ja, nächstes Mal noch ein Stückchen drauf, ne? Dann denke ich, ja, das war ja eine Ermutigung. Da haben wir Bedarf. Bei den Schwaben gibt es so ein Sprichwort, heißt, nichts gesagt ist genug ermutigt. Oder nichts gesagt ist genug gelobt. Besser gesagt, so wird gesagt. Naja, vielleicht ist das bei den Schwaben normal, aber biblisch ist das nicht. Es ist total falsch, sagt das Wort Gottes. Ihr müsst euch ermutigen. Und sowas müssen wir auch bringen. Und wenn wir irgendwie in der Kultur verankert sind, die das nicht tut, dann müssen wir das tun. Eine Frau hat diese Worte einem Evangelisten geschrieben und ermutigte ihn dabei. Sie sagte, manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, einfach nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln oder wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir wären ohne sie. Manche Menschen wissen nicht, dass sie für manche ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. So einfach manchmal. Jemand sagte, Schweigen kann Sünde sein. Und das ist oft wahr. Das ist leider wahr. Das kann wehtun und das kann so vieles unverändert lassen. Wenn jemand etwas Gutes getan hat, dann geh doch dahin und sag, gut gemacht. Das müssen wir tun. Und vielleicht sogar ein Danke hinterher. Wenn wir das versäumen, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir hart. Dann werden unsere Gemeinden hart. Jesus sagt, dann verhärten sich eure Herzen. Und das kann man in vielen Gemeinden leider sehen. Wir können viel, was Ermutigung angeht, voneinander vielleicht lernen. Ich hab mir manche Gemeinden in Amerika angeschaut. Da können wir von den Amerikanern was lernen. Sie ermutigen sich so oft und so gerne. Ich bin mit vielen nicht einverstanden, was die Amerikaner machen, so in den Gemeinden, genau wie hier in Deutschland. Aber das können die Geschwister dort sowas gut, von ihrer Kultur aus. Die sind halt ein bisschen offener, ohne Barrieren und viel schneller wird ermutigt und gesagt, super gemacht, weiter so. Und das ist gut. Da können wir von denen sehr viel lernen. Jesus möchte uns heute ermutigen, indem er heute zu dir sagt, fürchte dich nicht. Du bist klein vielleicht, ja, aber das ist okay. Das ist okay. Denn ich bin da. Und der dritte Punkt, das ist der letzte Punkt. Dort sagt er, erstmal predige zu dir selbst, oder sage ich, ermutige auch die anderen und dann vertraue auf Gottes Güte und Liebe. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn Angst über uns kommt, dann hat es damit zu tun, dass unser Vertrauen schwindet und die Angst übernimmt uns. Das ist klar. Es ist interessant, damals waren die Jünger in der Minderheit und werden es wahrscheinlich immer sein, die Christen werden immer in der Minderheit sein. Soweit wir uns auch wünschen, dass die ganze Welt zur Wahrheit kommt, das wird nicht passieren. Aber dieser Wunsch, das ist der Geist Gottes, der in uns ist. Und so sehr wissen wir auch um den breiten Weg. So sehr wissen wir um die Tatsache, dass wir eine kleine Herde sind. Und das Interessante dabei ist, dass Jesus genau wusste, was für ein Ende alles annehmen wird. Und wer nicht zu ihm kommt und das Leben unter Jesus gibt sozusagen. Und trotzdem hat Jesus jeden Tag täglich den Menschen Liebe geschenkt und Heilung geschenkt. Jeden Tag, obwohl Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, liebte er Judas. Und er nahm ihn genauso wie jeden seine Jünger an. Und Jesus sagt in Lukas 6, 35, liebet eure Feinde, tut Wohl und Leid, dass ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Meine Güte, das höre ich zum ersten Mal. Das ist oft so. Das habe ich immer so überlesen. Er ist gütig über die Undankbaren und die Bösen. Seine Barmherzigkeit ist groß. Nicht nur zu den Gläubigen. Wisst ihr, warum Jesus sagt, liebt eure Feinde? Ganz einfach, weil er es getan hat. Ganz einfach. Das ist eine Seite an Jesus, die ich unglaublich schätze. Er wird nie dir was sagen, was er nie selber tun würde oder nie was getan hat. Das ist nichts Neues. Jesus wird nie die Planke so hochsetzen und sagen, das musst du tun, weil das gut ist. Aber ja, selber, keine Ahnung, das schaffe ich ja nicht, aber es ist gut. Das wird er niemals machen. Vers 35, er sagt dann nochmal, lesen wir ja da, denn der Gott ist gütig zu den Barmherzigen und Bösen. Hast du das gewusst? Wenn du zurzeit mit undankbaren Menschen lebst, dann sei dir sicher, Gott ist gütig mit dieser Person. Wenn du vielleicht Probleme mit deinen Kindern hast und denkst, meine Güte, wieso seid ihr so undankbar? Ihr habt so viel. Dann sei dir sicher, Gott ist gütig zu den Kindern und er liebt sie trotzdem. Gott ist nicht nur gütig zu Gläubigen und Guten. Nein, Jesus ist zu den anderen gekommen. Und er ist gütig. Das ist mein Gott. Das ist Jesus. Er ist gütig. Jesus ist nicht nur gut, er ist exzellent. So ist Jesus. Und darum fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ich bin gütig und du brauchst keine Angst zu haben. Und obwohl ich so oft über den auferstandenen Jesus predige, muss ich zugeben, dass es Tage gibt, in denen ich so lebe, als wäre Jesus tot. Es gibt Tage in meinem Leben, in denen würde Jesus leben oder nicht, spielt keine Rolle. Ich rechne sowieso nicht mit ihm. Ich erwarte nur die Dinge und den Ergebnis, den ich bringen kann. Das nennt die Bibel christlicher Unglaube. Theologisch glaube ich natürlich, dass Jesus da ist. Theologisch bin ich mir sicher, dass er auferstanden ist. Aber im Leben klappt es oft gar nicht. Im Alltag, als wäre Jesus tot. Und vielleicht kennst du das, dass manchmal dich Angst und Sorge überrannt und du so dein Ding so weiter durchziehst und machst, als ob Jesus gar nicht da wäre. Ich habe vor kurzem etwas gehört, es heißt der Widerspruch des Christus. Ich lese das vor. Jesus Christus widerspricht uns ständig in unserem Verständnis vom Leben. Er fordert uns auf, das Leben so, wie wir verstehen, immer neu zu definieren. Er begegnet uns genau so, wie er seinen Jüngern begegnet ist am Sonntagmorgen seiner Auferstehung. Sie, die Jünger, waren, die dem Tode geweiht waren, jede, die Jesus überlebten, waren in Wirklichkeit tot. Er, der Tote, war letztendlich der Lebendige. Darum sagte er den Nachfolgern auf dem Weg zum Kreuz, wein nicht um mich, denn ich war niemals lebendiger, als ich jetzt bin. Weint um eure Generation. Das ist so ein bisschen nicht wortwörtlich, sondern das hat einer geschrieben. Wenn wir Angst haben, vergeht Jesus nicht. Aber unser Glaube vergeht. Und darum brauchen wir Ermutigung. Und Ermutigung bedeutet, auf Jesus zu schauen. Dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Denn der Glaube endet, wo die Sorge anfängt. Aber die Sorge endet, wo der Glaube anfängt. Und da müssen wir, glaube ich, oft eine Entscheidung treffen und uns hinsetzen und darüber nachdenken. Und das ist das Geheimnis des Christenlebens. Ich kam zum Glauben durch die Hilfe von einem Vers. Erst später habe ich erfahren, wo er steht. In 1. Petrus, wo es heißt, werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Und hier ist nicht gemeint, sanft übergeben. Er sagt, wirf das auf mich, gib mir das endlich ab. Denn er sorgt für euch. Er kann sie nicht tragen. Du kannst sie nicht tragen. Darum sagt er, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladen seid. Wenn ihr beladen mit allen Dingen seid, mit Sorgen, mit Sünde, Jesus sagt, komm zu mir, ich werde dich erquicken. Hast du gewusst, dass seine Last leicht ist? Er sagt, komm zu mir, ihr mühseligen und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, meine Last ist leicht. Aber deine Last ist schwer. Und deswegen kannst du sie nicht tragen. Er kann sie tragen. Wir sind nicht gemacht für die Sorgen von morgen. Deswegen sagt er, gib mir die Sorgen von morgen ab. Deswegen steht in der Parallelstelle Matthäus 6, 34, dort steht, darum sorg dich nicht für den anderen Morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Mach dir keine Sorge um morgen. Du hast ja die heutige Plage noch an der Schulter. Ich mag mit meinen Kindern so ein bisschen über die Tierwelt lesen. Und wir lesen mit Naomi oft sehr viele irgendwelche Bücher. Und Nicole mag das auch. Und dann schlagen wir die Bücher auf. Und vor kurzem oder ein bisschen länger her haben wir über die Ameise gelesen. Und die Ameise, die ist ja wirklich so ein Titan einfach. Sie kann sehr viel tragen. Wisst ihr, wie viel so eine Ameise tragen kann? Schätzt mal. Man sagt ja so, also ihr Gewicht auf jeden Fall. Aber wie viel mehr kann sie tragen? So, gib mal eine Schätzung ab. Wie viel mehr? 12 Mal mehr. Bitte? 12 Mal mehr. 12 Mal mehr. Ist nicht schlecht, aber mehr. Na, du übertreibst, nein. Also, 1999 hat irgendeine Universität, also ich weiß nicht, ob das irgendwo eingetragen wurde oder nicht, hat mehrere Ameisen getestet und es gab eine Waldameise, die war 8,9 Milligramm und die konnte circa das 40-fache von sich tragen. 40-fache. Ich weiß nicht, wie viel du wiegst, aber stell dir vor, du trägst diese 40 Personen, die hier sitzen. Meine Güte, schafft keiner von uns. Die Ameise, komm, gib's mir. Aber weißt du, was passiert, wenn du auf die Ameise trittst? Ist sie tot. Warum? Weil sie nur das für das 40-fache geschaffen ist, mehr nicht. Nicht für deinen Fuß. Du bist nur für das Heutige geschaffen, die Sorge von heute. Das Morgige, dafür bist du nicht gemacht, sagt Gott. Gib mir das ab, das ist nicht deins, hör auf. Und wenn du das machst, weißt du, was passiert? Bist platt. Irgendwann kannst du nicht mehr. Also es tut gut, mit Kindern über solche Sachen zu lesen. Man lernt immer was dazu. Die Menschen sind dafür nicht gemacht. Gib die Sorge ab. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Jörg Müller. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Er war ein Gebetsmann und er hat Waisenhäuser unterstützt sehr stark. Er sagte, ein schlechtes Zeichen von Sanftmut ist die ein sicheres Zeichen von Sanftmut ist die absolute Ruhe, mit der wir den Hindernissen begegnen, die uns auf den Weg gelegt werden. Wenn unser Wunsch allein darin besteht, den Willen Gottes zu erfüllen, werden Hindernisse keine Besorgniserregend in uns auslösen, sondern nur eine Vorfreude darüber, wie der Heilige Gott diese Gelegenheit ergreift und wie er einschreiten wird. Wenn wir wirklich der Säule Gottes folgen, dann wird uns das Rote Meer keine Angst bereiten. Denn es dient nur dafür, die Kraft dessen zu offenbaren, der die Wasser aufstehen lässt wie eine Wand, während wir trockenen Boden hindurchschreiten. Und dann sagt er diesen Satz: Ich habe immer eine heilige Genugtuung in den größten Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten. Soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch lange nicht. Aber ich möchte irgendwann dahin, wo ich eine Genugtuung empfinde, wo sich Schwierigkeiten vor mir sich aufbauen und ich sehen kann, was Herr Jesus so machen wird. Bin echt gespannt, was du tun wirst, Gott, mit diesem Problem. So würde ich gern sagen. Ist dein Problem, Herr Jesus? Ich wollte die Menschen nie retten. Das war deine Aktion. Du wolltest das machen. Jetzt zeig doch, wie du das machst. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen und du wirst gespannt sein, was Herr Jesus aus dieser Situation und aus dir macht. Und ich wünsche mir und dir diese Genugtuung, diese Zufriedenheit, dahin zu kommen, diese Schwierigkeiten so zu erleben, diesen Schwierigkeiten des Lebens, die wirklich schwer sind und wichtig sind in deinem Leben, diesen Schwierigkeiten so zu begegnen. Möge Jesus dich segnen, möchte Herr Jesus dich so führen und dich begleiten und tragen, dass du das wirklich siehst. Amen.